Ich denke, wir sollten gleich in Fragen übergehen, weil ja der nächste Vortrag schon in einer Stunde beginnt, dass wir dann danach noch ein bisschen Pause haben. Ja? Eins, zwei, drei.
Ich wiederhole zum Teil vielleicht, ja?
Du kannst nochmal wiederholen gleich.
Wo du gesagt hast, es geht um dieses verkehrte Gesetz, das auf die verkehrten Erscheinungen verweist. Und ich habe dann irgendwie nicht verstanden, wo da die moralische Kritik nochmal hineinkommt. Weil wo ist das was mit der schlechten Tat, die auf die schlechte Absicht hinweist?
Also die moralische Kritik wäre zum Beispiel die, man hat hier eine schlechte Tat, aber da war doch eigentlich eine gute Absicht dahinter. Ja? Leider erscheint diese gute Absicht nicht. Also die moralische Kritik bewahrt etwas für sich. Also sie hat ein Geheimnis, ja, das nur sie erkennt sozusagen. Zum Beispiel, da ist ein an sich, ja, eine gute Absicht, leider erscheint sie nicht. Dieses Modell der Verkehrung widerspricht dem genau.
Da verschwindet sie dann heraus.
Ja. Also das Modell der verkehrten Welt sagt, nein, so geht das nicht. Ja? Was an sich ist, erscheint, punktum. Aber was erscheint, ein verkehrtes an sich, erscheint in einer falschen Erscheinung. Ja? Also man hat sozusagen die Verkehrung sowohl des an sich als auch die Verkehrung der Erscheinung. Da ist nichts mehr, auf das wir uns stützen können, ja? Das uns als ewige Wahrheit von wo auch immer gegeben ist. Wir können nicht in die Menschen, in die Absichten hineinschauen, sie nach Maßgabe moralischer Gesetze, die immer und ewig gelten, betrachten, sondern alles kehrt sich gegen sich selbst. Und die verkehrte Welt oder in der Perspektive der verkehrten Welt geschieht nichts anderes als diese doppelte Verkehrung beider Welten, der sinnlichen und der übersinnlichen, auszusprechen. Ja, und damit meint Hegel, dass die moralische Kritik also einer gewissen Religiosität überführt zu haben. Ja.
Ist die moralische Kritik auch gleichzeitig eine Kritik der Moral und der
Religion? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Also wenn es das Missverständnis gab, moralische Kritik als, oder Hegel sagt auch moralische Heuchelei, eine auf einer sozusagen existierenden, bestehenden Moral, die dann zustande kommen, sozusagen dann auch nicht weiter offenbart wird, beruhende Kritik der Realität. Ja. Also wir hatten das gestern auch schon, der Antichrist, ja, also das System als der Antichrist. Ja. Da gibt es irgendwo etwas, von dem aus, ein Maßstab, von dem aus dieses System kritisiert wird. Aber dieser Maßstab erscheint leider nicht. Aber wir wissen es, wir sind uns sicher. Ja, das ist eigentlich das religiöse Modell. Ja, es ist, hinter den Erscheinungen ist etwas, was es uns erlaubt, die Erscheinung, die Realität zu kritisieren.
Die moralische Kritik beruft sich aber genau auf diese hinter den Dingen quasi befindliche, ist das ein Modell, eine Norm?
Ja, Norm, genau. Normative Kritik, könnte man vielleicht besser sagen. Ja.
Genau, das Gegenteil von Kritik der Moral. Also die, dass
ja
einer
genau
Moral,
genau.
Und also ja, setzt sich sozusagen höher als das System, also höher als das Moral.
Ja.
Ist
doch.
Ist nicht ganz klar, ob die Debatte dieses Kraft- und Bestandkapitel der Welt zu zeigen, was könnte man nicht sagen, dass die ganze Phänomenologie eine durchgeführte immanente Kritik ist? Denn im Prinzip der Antwort der Einleitung. Also diese Sache mit, es scheint so zu sein, dass Geld ist ein An sich und dieses An sich ist für das Bewusstsein und die immanente Kritik besteht dann darin, zu zeigen, dass eben das An sich nicht an sich ist, sondern nur für das Bewusstsein an sich ist.
Also ich habe das Kapitel gewählt, weil erstens das Gesetzthema ist, ja, und das Gesetz in seiner Form als naturwissenschaftliches Gesetz. Und ich war selbst überrascht, dass in diesem Kapitel und nämlich im Verlauf der Kritik des Gesetzes als der übersinnlichen ruhigen Welterscheinung eine Kritik der moralischen Heuchelei eben auch zum Tragen kommt. Ja? Und sozusagen hier der Begriff der immanenten Kritik, den Hegel sicherlich in der Phänomenologie auch voraussetzt. Ne? Also das ist ja das Modell, nach dem tatsächlich, oder das heißt, ich sage immer Modell, ja, also das ist die Figur oder was auch immer, nach der das Bewusstsein erkennt, dass es sich irrt, etc. Aber das ist ja immer das eine, das, was wir schon wissen, wie es läuft in der Phänomenologie, und das andere ist, wie es da sozusagen selbst zum ersten Mal auftaucht, ne, und sich zeigt, dass es so richtig ist. Ne? Also dem Verstand zeigt es sich, obwohl er es dann wiederum nicht wahrhaben will. Dem Verstand zeigt sich, dass er so, nämlich moralisch oder immer nach Maßgabe von an sich seinen Gesetzen, nicht kritisieren kann. Es wird ihm deutlich. Also deshalb, denke ich, ist das der Augenblick, wo der Begriff immanenter Kritik wirklich auch entwickelt wird, ne, oder dem Bewusstsein auch entsteht. Das ist zum Selbstbewusstsein, also da ist dieser Selbstbezug vorhanden. Also das sich zum ersten Mal verstehen, das, denke ich, geschieht genau da. Man hat es also deshalb später dann mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Und also der Möglichkeit der Reflexion auf dieses eigene Tun. Das gab es ja vorher nicht. Da passiert das eigentlich immer nur so.
Im Anfang Ihres Vortrags haben Sie gesagt, dass es bei Hegel so ist, dass sich der Gegenstand aus sich selbst kritisiert, immanente Kritik, und haben dann gesagt, dass Marx dies als Spekulation betreibt, selber aber die immanente Kritik vorführt. Und da ist mir irgendwie, habe ich diesen Faden nicht so richtig wiederentdeckt, wieso er das als Spekulation betreibt, weil Sie dann ja relativ stark darauf eingegangen sind, dass Marx in der Darlegung der Struktur aufzeigt, dass der Gegenstand sich selbst kritisiert. Und ich habe noch nicht gemerkt, an welchem Punkt er sozusagen diese Schiene verlässt und warum er das als Spekulation beschreibt. Okay. Da würde ich ja fast behaupten, dass es vielleicht daran lag, dass sie Marx relativ strukturalistisch die ganze Zeit interpretieren und das Subjekt, von dem Kritik als Leidenschaft ausgeht, dass das halt relativ im Bach runtergegangen ist bei ihnen und dass vielleicht Marx dort einen Kritikpunkt oder eine Kritik noch anders erklärt aus dieser Leidenschaft. Also dass sich sozusagen, wie er sagt, die Entfremdung darin besteht, dass die Verhältnisse sich gegen den Menschen selber stellen in der Kritik der menschlichen Dialektik und Philosophie. Also dass Hegel eher die Vernunft ausdrücklich machen will, in dem Bestehenden liegt, währenddessen Marx eher den Menschen zum Ausgangspunkt macht.
Ja. Das war am Anfang etwas verwickelt. Ja, ich denke, dass Marx an der immanenten Kritik festhält, dass er aber an der Hegelschen Voraussetzung immanenter Kritik, ja, nämlich dass Begriff und Realität identisch sein, letztendlich, in letzter Instanz. Ja? Sie sind es nicht von vornherein und immer und ewig schon und man muss da sich nicht weiter drum kümmern, sondern es wird erst, es ist als Prozess gedacht, aber doch als Prozess mit einem gewissen Ziel, nämlich dem der Identität von Begriff und Realität, und nur aufgrund dieser Identität, also weil die Realität geistig beschaffen ist, ja, ist so etwas, ist die immanente Kritik möglich. Ja? Das ist eine Voraussetzung, die der kritische Materialist nicht machen kann. Also er muss sehen, wie er ohne diese Voraussetzung auskommt. Und er kann dann auch nicht sozusagen genau da ansetzen. Also er muss eigentlich bei der Spaltung beginnen. Ja, vielleicht gegen die eigene Intention etc. Aber er muss bei der Spaltung beginnen und endet dann hoffentlich, ja, also in der immanenten Kritik, bei etwas, was eben nicht mehr ganz so diese Spaltung, was sie jedenfalls nicht mehr auch noch im Kopf reproduziert und fixiert und so weiter. Das ist natürlich der Übergang auch von Kritik zu Handlung. Ja, also da liegt dann die Aufforderung zu politischer Handlung drin. Aber ich denke als Aufforderung. Und was bleibt, ist, dass selbst die Kritik, das habe ich ganz am Anfang zitiert, nicht die Sache aufhebt. Ja, da wird ein Schein, da wird es aufgedeckt. Ja, der Schein ist verflogen, aber die Sache existiert unbeeindruckt so weiter. Also da muss dann tatsächlich die politische Tat noch folgen. Der zweite Teil dessen, was Sie gesagt haben, vom Menschen ausgehen und die Leidenschaft, also da kommt es mir tatsächlich so vor, als würden Sie jetzt oder als würdest du jetzt die Kluft von Realität und Begriff anders überwinden wollen, nämlich durch die Leidenschaft, durch den Willen, die Veränderung herbeizuführen, weil diese Realität erbärmlich und unerträglich ist. Ne? So als würde da die Kluft anders überbrückt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei Marx ist es, glaube ich, auch mal so. Ja? Ich glaube, er will diese Kluft, also er erkennt diese Kluft an. Ja. Sie ist da, sie bleibt da, sie darf auf keinen Fall im Denken als das sozusagen ewig Beständige fixiert werden. Ne? Aber theorietreibend ist sie, muss man sie anerkennen, was das Motiv ist, so und so Theorie zu treiben. Ja, oder anders. Was das Motiv ist, theoretische Erkenntnisse dann auch real werden zu lassen. Das steht dann, glaube ich, auch auf einem anderen Blatt. Also das ist jedenfalls nicht mit der Theorie und der Erkenntnis unmittelbar schon gegeben. Ja, also da würde ich auch denken, da bleibt eher eine Kluft im kritischen Materialismus. Aber das ist...
Mhm. Wolltest du nochmal antworten, oder...
Ja, wenn von der Freiheit die Rede ist, dann muss natürlich auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Menschen die gesellschaftlichen Bewegungen nicht beherrschen oder die nicht beherrschen.
Kannst du mal einen Moment?
Also, dass sie etwas tun, von dem sie nicht wissen, was sie tun. Und was ihnen dann als fremde Macht entgegengetritt oder als übermächtige Objektivität, die dann das Handeln bestimmt. Und insofern, es macht auch keinen Sinn, den Faschismus zum Beispiel dafür zu wissen, wie groß doch die Freiheit in ihm gewesen sei. Also ich glaube, ich lasse dich auch auf die Diskussion von gestern bezogen. Aber wenn man jetzt da aus dem Schluss ziehen will, dass Theorie und Praxis zu trennen sei, dann macht man eigentlich genau den Fehler der moralischen Kritik wieder, weil hat man hier auf der einen Seite die Praxis, das ist dann irgendwie der moralische Standpunkt, und auf der anderen Seite die fixierte, also als Theorie fixierte Realität, die dann eben tatsächlich unangreifbar bleibt. Und deswegen denke ich, ist es wichtig zu betonen, also was du auch ein bisschen vernachlässigt hast, dass diese Realität eine produzierte ist. Also dass diese Gesetze nicht einfach, dass es nicht egal ist, ob diese Gesetze welche sind, die gesellschaftlich produziert werden oder nicht. Weil wenn das erkannt wird, dass diese, dass diese übermächtigen Instanzen produziert sind, von Menschen produziert sind, dann kann auch diese Freiheit, die die darin, dass es keine Natur, keine Naturgesetze gibt, sondern eben von Menschen produzierte Verhältnisse eben auch wahrgenommen werden, in dem Fall halt verändert werden.
Ich gebe dir recht, ich bin also auch nicht sicher, an welchem Punkt man anzusetzen hätte. Ne? Also das als Vorspann, das ist ja auch Teil der Aussagen des ersten Kapitels im Kapital, diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind in Wahrheit von Menschen gemacht, es sind keine Naturgesetze, aber die Realität ist, sie wirken wie Naturgesetze. Uns tritt die Realität als sozusagen eine, die überhaupt nie entstanden ist, sondern immer schon so mal entgegen. Also es gilt natürlich beiden, Rechnung zu tragen. Ich finde, es ist beides nicht so einfach zu vermitteln oder es gibt jedenfalls keinen Übergang. Ja? Also ich habe mal ganz kurz angespielt auf Horkheimers Überlegungen zum Begriff des Gesetzes bei Marx. Ja? Also ich glaube, der Horkheimer tendiert sehr oder tendierte jedenfalls in den 30er Jahren bezeichnenderweise sehr dazu zu sagen, das sind soziale Gesetze. Ja? Man darf sie auf keinen Fall als diese Zwangsgesetze betrachten, sondern sie verwirklichen sich. Also sprich, sie gelten nur, wenn die Akteure es wollen. So eine Formulierung gibt es etwa. Also vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen. Ja? So, ich fürchte halt, dass man ja damit in der Betrachtung der Realität einfach ja stecken bleibt. Also mehr als diese Aussage ist dann nicht zu haben. Ne? Über die Funktionsmechanismen heißt es denn ja auch nicht umsonst. Also sie ist wichtig, sie ist der Rahmen der Überlegung, aber um dann in den Überlegungen fortzuschreiten ja, und etwas über diese Realität zu erkennen, genügt es nicht. Also sagen wir mal, das Wertgesetz auf menschliche Handlungen zurückzuführen, das Akkumulationsgesetz, führt das mal allzu unmittelbar auf Handlungen zurück. Ja, dann hast du einen Kapitalisten, der. Ja, Marx dagegen spricht von Zwangsgesetzen der Konkurrenz, die dazu führen, dass sich die immanenten Gesetze des Kapitals als äußere Zwangsgesetze jedem aufherrschen. Ja. Das ist eine andere Sichtweise, als wenn ich sagen würde, ich mache jetzt hier den Schnitt, also etwa beim Akkumulationsgesetz, Ausbeutung, Aneignung. Ja? So, das ist natürlich einerseits zu sagen und andererseits ist es doch auch, ja, führt es dann doch ein ja, bisschen dran vorbei.
Ne? Noch du, vielleicht sollten wir dann langsam, es geht ja nachher nochmal mit den Themen weiter.
Wenn Sie gerade
ja,
antworten?
Ja, nee, Sie so, noch, klar, ja. Ist klar, aber nur, dass wir vielleicht dann ein bisschen an.
Also ich meine damit auch nicht den Kapitalisten jetzt als oder die Struktur des Kapitalisten, die das eigentlich befasst und die einfach machen kann, was sie will, sondern dass diese Struktur des Kapitalisten überhaupt erst auftritt, ist überhaupt nur erst aus dem gesellschaftlichen Beziehung zwischen
ja.
Den ja. Zu verstehen. Also, dass er als Repräsentant eben dieser übermächtigen Macht dann auch auftreten muss. Und wenn man aber vernachlässigt, dass diese immer noch Gesetze, die sich dann als äußere Zwangsgesetze mit Konkurrenz Kapitalisten aufklatschen, dass diese Gesetze, also wenn man das vernachlässigt, dass diese Gesetze produziert werden, dann kann man halt wieder bei der Bewegung machen.
Dann kann man was?
Dann kann man auch nur wieder bei der Bewegung machen.
Ja, also ich habe jetzt das geltend gemacht, um sozusagen auch eine Implikation deiner Überlegungen deutlich zu machen, ne, wenn man sozusagen jeweils, also als Rahmen finde ich es richtig. Also ich finde, dass das die Möglichkeit freier Handlung eine ist, die sich in der Wirklichkeit einfach mal bewähren muss. Ja, man muss es tun. Und ich denke, dass also das auch irgendwie der Charakter der Freiheit ist, dass man sie nicht theoretisch begründen und ableiten muss. Ja, die Veränderbarkeit der Verhältnisse, die erweist sich, ja, wenn wir sie verändern. Ja, ich muss mich jetzt nicht hinstellen und sagen, sie sind geworden, also sind sie auch veränderbar. Es wird sich erweisen, wenn wir sie verändern. Wenn wir sie nicht verändern, dann wird eben das in Kraft bleiben und sozusagen als Gesetz weiterwirken, was wir nun mal haben. Es ist natürlich, vielleicht zum Mut machen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ist es auch ganz schön, das mal anders aufzuzäumen, das Pferd, und das finde ich auch richtig. Ja? Nur, ja. Da wird dann manchmal auch so was Komisches draus, was ich jetzt gar nicht weiter ausführen will. Also ansonsten stimme ich mit dir überein.
Also ich wollte nochmal jemals ganz zu Anfang gesagt, oder ganz viele Beitrag, also diese strukturalen sozusagen als Gesetzmäßigkeit bezeichnet in der marxischen Lesart oder seiner Kritik ansetzen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, tendierst du folgerichtig oder unterstelle ich dir folgerichtig dahin, zu sagen, dass Marx eine neue Wissenschaft gegründet hat. Also schon in dieser Art, dieser eher strukturalen Lesart, zu sagen, es gab halt den Bruch und es gab sozusagen das anthroposophische Moment gegen das ich erledigt hatte, Feuerbach, und dann sozusagen auch seine moralische Geschichte wurde. Und an dem Punkt fand ich es relativ erstaunlich, dass du beispielsweise diese Bewegungsgesetze von dem Marx sprichst, nicht in diesem methodischen Kontext von den Gesetzen, dass die sehr stark um die Formbestimmung gegangen ist. Aber dass der Formbestimmung, nämlich meines Erachtens das objektive Darstellungsproblem oder das Verhältnis von Darstellung und Resultat resultiert. Oder entspringt, sage ich mal so. Das heißt, das Problem mit der Formbestimmung ist immer das Ziel der dialektischen Methode als kritische Methode, ist ja, dass die Methode sozusagen gerade in der Formbestimmung tatsächlich als immanente Kritik sozusagen ihren Gegenstand auch treffen kann. Mhm. Und damit ist das Problem, dass also Marx vornherein immer eine Bestimmung dessen vornehmen musste, was er eigentlich ins Verhältnis setzt. Er musste also Begriffe bestimmen, die dann ins Verhältnis gesetzt worden sind. Mhm. Aber übrigens nie um die Bestimmung der Begriffe, sondern um die Bestimmung, oder sozusagen um Zweck und Mittel. Also er hat sozusagen die Begriffsbestimmung nur vorgenommen, um die Begriffe ins Verhältnis zu setzen. Und daran seine Kritik gesetzt. Und das Problem ist eben da, die Frage wäre auch daraus für dich, sozusagen, indem du sagst, die moralische Kritik, also das Aufgehen in der Naturnotwendigkeit des Bewegungsgesetzes des Kapitals, habe ich rausgehört, dass du dich auch in dieser Weise gerade von dieser, wie schon angesprochenen Leidenschaft, die da gemeinsam eine sehr große Rolle spielt. Also immer auch ins Verhältnis zu setzen, ohne genau zu bestimmen, was erste Natur ist, ist zu klären, was zumindest als zweite Natur zu bestimmen wäre. Und zwar genau aus der Verhältnismäßigkeit. Und insofern ist die Frage eben gerade, dass meines Erachtens genau, was ich dir jetzt unterstelle, folgerichtig dahin zu kommen, also eine kritische Wissenschaft ihm zu unterstellen, etwas anderes ist, als genau objektiv immer vor dem Problem zu stehen, wissenschaftlich, in der wissenschaftlichen Methode ist traditionell theoretisch umfangen zu bleiben und daran erst die Kritik formulieren zu können. Und ganz kurz jetzt nochmal, um die Frage gekommen zu konkretisieren, würdest du als sagen, es gibt eine neue Wissenschaft gegründet oder sozusagen tatsächlich entwickelt und glaubt, traditionelle Wissenschaft zu kritisieren.
Ja, ich würde das Letztere sagen, aber das nützt dir jetzt nicht viel, ja.
Ja,
wo er von Gattung redet. Ja, nicht Entfremdung. Es gibt sozusagen immer die negativen Begriffe, die unter Umständen auch schon auf etwas Positives jenseits von ihm selbst verweisen. Ja? Wo er von Gattung redet, würde ich schon denken, das ist das würde ich als diese moralische Kritik auch bezeichnen. Also dieser von Althusser bezeichnete Bruch. Also ich finde es nicht so wahnsinnig wichtig, darauf so drauf rumzuhacken. Ja. Also es gibt im Frühwerk, also zum Beispiel in den ganz frühen Exzerpten zu Mill, also die da glaube ich noch in diesen ökonomisch-philosophischen Manuskripten drin sind, da gibt es auch schon Äußerungen zum Gesetz, ja. Und zu einer Kritik des Gesetzes, wie es sowohl die Naturwissenschaften und wie es dann in der Übertragung auf die Nationalökonomie anwendet. Also ich glaube, das ist ein Motiv, dass sich, also diese Wissenschaftskritik von Marx, das ist ein Motiv, das sich durchzieht und das sich vor allem an diesem Gesetzesbegriff eben auch exemplifiziert. Ja? Er hat sich dennoch entschieden, die Sache unter dem Begriff des Gesetzes zu stellen, weil er mit Hegel nicht zuletzt ja darauf vertrauen konnte, dass er da die immanenten Widersprüche, ja, aufzeigen kann, dass sie aufbrechen. Ja? Also man ist also jetzt überhaupt nicht, ja, also ich finde wirklich im Gegenteil, man ist absolut nicht darauf verwiesen zu sagen, Marx hat das Wertgesetz formuliert, es gilt. Ja, er zeigt ja selbst, inwiefern es nicht gilt. Also am Anfang des dritten Bandes formuliert er, glaube ich, ja, wir sind jetzt so und so weit fortgeschritten in der Betrachtung der Erscheinungen, dass wir uns jetzt wohl die Frage stellen müssen, gilt das Wertgesetz oder gilt es nicht? Ja, es scheint, offenbar gilt es nicht mehr, ja. Also jetzt hat man Ausgleich der Profitraten und so weiter, also lauter Dinge, die das Ganze völlig, also die Bindung des Preises an den Wert sozusagen obsolet machen. Ja? Also das ist eine, das finde ich, ist eine immanente Kritik. Ja? Also auch an den Fetischen der Wissenschaft, als da sind Gesetz, ja? Ewigkeit an sich, Wandellosigkeit. Also das finde ich sehr entscheidend. Ich würde also auch meine Betrachtung jetzt nicht wissenschaftlicher Marxismus oder Strukturalismus und dergleichen, da würde ich mich nicht hinsortieren, aber gut, das kann man, da verfügt man ja selbst nur drüber, ihr könnt mich dann ruhig dahin sortieren. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass umgekehrt, wenn du sagst, Gattung, wir messen das an der Gattung, am Begriff der, ja, aber genau, das ist ja das Problem, ja, wo kommt dieser Begriff her, was drückt er eigentlich aus, ja, er existiert nur, ja, also wie das Gesetz im Gegensatz zur Erscheinung, so existiert dieser Begriff der Gattung nur in einem Gegensatz zu dem, wie der Mensch so geht und steht, ja, also als dieses elende Wesen. Und ja, da ist genau die Frage, was erlaubt mir diesen Begriff so und so zu bilden? Ich finde die andere Variante, dieses, einfach, ich finde es überzeugender und denke, dass die Leidenschaft sich auch in einer solchen Betrachtung zeigen kann. Ja? Dass man dazu also absolut nicht angewiesen ist auf irgendeine Vorstellung davon, wie der Mensch sein soll oder wie er seinem Wesen nach ist oder angewiesen ist auf Vorstellungen, wie die Gesellschaft sein soll. Oder wie sie vielleicht auch ihrem Wesen nach als Assoziation, es ist ja eine Assoziation, ja, also eine, die ziemlich auf den Kopf gestellt ist halt, wie sie also wesentlich und eigentlich ist.
Aber wenn du so eine Ansichtsetzung machst, ist eben genau die Frage, also da schwingt mit, dass du zum Beispiel unterstellst, dass er eine Ursprungsphilosophie zusammen einsetzt. Also das macht er gerade nicht, weil es eben gerade immer auf die Verhältnismäßigkeit als dialektische Methode.
Ja.
Also deshalb habe ich da jetzt nicht nochmal nach. Es geht nämlich nicht um den Begriff, ob der an sich gesetzt ist. Und das ist sein Problem. Er muss die Begriffe an sich setzen, um das Verhältnis bestimmt zu können. Und da wollte ich nochmal nachfragen, weil ich finde, ich glaube, das ist der Knackpunkt, wo man eben nicht von Wissenschaftlichkeit redet, sondern das ist gerade die Kritik der Wissenschaft. Und das Problem aber trotzdem auf wissenschaftliche Kategorien zu finden.
Gut, dann geht's. Vielen Dank. Und in einer halben Stunde.